Lass uns mal diese wichtigen Verse am Stück lesen. Galater 5, 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Oder du könntest auch sagen, gegen solche Tugenden, wer solche Tugenden in seinem Leben hat und kultiviert und zur Blüte bringt, der braucht das Gesetz in keiner Weise zu fürchten. Welches Gesetz sollte gegen Liebe sein? Wir haben letztes Mal diese Frucht der Liebe durchgenommen und gesehen, die Forderung des Gesetzes ist eigentlich im neuen Bund, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du in der Liebe wandelst, dann tust du dem Nächsten nichts Böses. Dann wirst du keine Probleme haben mit dem Gesetz. Gegen diese Tugenden, Liebe und alle anderen Tugenden, die hier aufgelistet werden, ist das Gesetz nicht gerichtet. Halleluja. Und ich sage euch, es ist ein angenehmes Leben, wenn du nicht dauernd auf Kollisionskurs mit den Gesetzen Gottes läufst. Es wird schwierig und mühsam werden, wenn du dauernd merkst, eigentlich tue ich nicht wirklich das, was Gottes Wohlgefallen ist. Und du merkst das. Du merkst das, weil du einen neugeborenen, von Gott ausgebildeten Geist hast, in den er seine Gebote hineingelegt hat. Wie gesagt, wir kommen heute zu Teil 3. Das ist aber erst die zweite Frucht, weil wir eine Predigt damit verbracht haben, das Ganze ein bisschen einzuführen und einzuleiten. Deswegen ist heute Freude dran. Sag mal, heute ist Freude dran. Heute ist Freude dran. Heute ist ein Tag der Freude. Heute ist ein Tag der Freude. Ich werde mich freuen im Herrn. Ich werde mich freuen im Herrn und fröhlich sein in ihm. Und fröhlich sein in ihm. Halleluja. Freude ist das griechische Substantiv kara. Kara. Das Verb dazu ist kairo. Also ch, kairo. Kara und kairo sind diese beiden Wörter, die mit Freude und sich freuen übersetzt werden im Neuen Testament. Nun, verwandt mit diesem Wort, das ist ganz interessant, ist das Verb, das Wort für Gnade, nämlich charis. Charis. Zum Beispiel auch das Wort Charisma leitet sich von diesem Wort Gnade ab. Charisma ist nicht die Geistesgabe, sondern die Gnadengabe. Also mit anderen Worten, ein Geschenk der Gnade an dich. Und das ist Grund, sich zu freuen. Halleluja. Die Gaben des Geistes oder die Gnadengaben des Geistes, wie du sie eigentlich nennen könntest, sind ein Grund zur Freude. Dasselbe Wort, derselbe Wortstamm ist hier enthalten. Chara und Charis, Charisma. Nun, ich habe es letztes Mal schon gesagt im Zusammenhang mit der Liebe, nämlich, dass die Liebe sich freut. Du wirst sehen, dass diese Frucht des Geistes, wie Paulus sie beschreibt, Liebe, Freude, Friede, dass sie wie so eine Blüte ist, die ihre einzelnen Blätter entfaltet, die aus sich herauskommt. Aber alle diese Früchte hängen unmittelbar zusammen. 1. Korinther 13, Vers 6. Lasst uns diesen Vers nochmals lesen. Hier heißt es, sie, nämlich die Liebe, freut sich. Allerdings nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Grundsätzliche Feststellung, die Liebe freut sich. Wenn du in der Liebe lebst, wenn du in der Liebe wandelst, wenn die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen worden ist, durch den Heiligen Geist, der dir gegeben worden ist, dann hast du allen Grund, dich zu freuen. Die Liebe freut sich. Nun sagt Paulus hier aber, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Das zeigt uns, dass die Freude grundsätzlich in zweierlei Richtung gehen kann. Man kann sich auch über ungerechte Dinge freuen. Man kann sich der Ungerechtigkeit freuen. Man kann zum Beispiel Schadenfreude haben, wenn es anderen schlecht geht, wenn anderen ein Missgeschick passiert. Dann gibt es Leute, die sich freuen. Das kennst du von frühester Kindheit an, ja? Speziell Kinder auch neigen dazu. Neigen dazu, sich zu freuen, wenn es anderen irgendwie misslingt, wenn andere Schaden leiden. Hast du jetzt gesehen, was dem wieder passiert ist? Ich kann mich gut erinnern an meine Schulzeit, wo ich ab und zu mal das Opfer von Schadenfreude geworden bin. Und weißt du, da ist nichts Gerechtes an dieser Art von Freude. Das ist eine Freude, die nicht eine Frucht des Geistes ist, sondern eine Frucht des Fleisches. Freude kann also auch eine Frucht des Fleisches sein. Es ist klar, dass Liebe sich nicht über solche Dinge freut. Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Die Liebe kann sich nicht über solche Dinge freuen, denn die Liebe sucht immer das Beste der Menschen. Sie freut sich mit der Wahrheit, heißt es hier an dieser Stelle. Nun, diese Formulierung mit der Wahrheit lautet eigentlich ein bisschen anders im Grundtext. Das mit steht nämlich nicht dort, es steht nur, sie freut sich der Wahrheit. Sie freut sich der Wahrheit. Und damit haben wir auch bereits einen Hinweis darauf, woher uns Freude als Christen zuteil wird. Eben nicht aus der Ungerechtigkeit, nicht aus dieser Ecke. Wir freuen uns nicht über Dinge, die unwahr sind. Wir freuen uns nicht über Lügen. Wir freuen uns nicht über dieselben Dinge, wie sich die Welt freut. Die Welt freut sich über vieles, wenn du zum Beispiel bestimmte Talkshows dir anguckst oder so Zusammenfassungen von Talkshows, wie sie auch manchmal gezeigt werden auf bestimmten Privatsendern, dann siehst du dort, wie ein großer Teil der Leute sich freut, dass andere so bescheuert sind. Ja? Die Leute freuen sich, wenn andere sich bloßstellen. Die Leute lachen darüber, wie andere sich zum Narren machen. Ohne es selber zu merken, versteht sich. Ja. Aber das ist nicht die Art von Freude, um die es in der Frucht des Geistes geht. Nun, vielleicht denkst du im ersten Moment, ja, natürlich, diese Freude habe ich nicht. Aber ich glaube, dass wir alle ein bisschen dazu neigen, uns manchmal eine Freudenquelle zu suchen, die nicht die Frucht des Geistes ist, sondern etwas anderes. Wir alle meinen uns manchmal an Dingen erfreuen zu müssen, die nicht wirklich von Gott sind. Und das kann auch bedeuten, weißt du, ich sage nichts dagegen, dass du über einen guten Witz lachst, hallo. Ich sage nichts dagegen, dass du dir eine gute Komödie anschaust im Fernsehen, wo es was zu lachen gibt. Preis dem Herrn dafür, machen wir auch. Aber wenn das die einzige Quelle deiner Freude ist, dann hast du ein Problem. Wenn du nicht verstehst, dass dir Freude zukommt, weil du ein Kind Gottes bist, dass dir Freude zukommt, weil du dich der Wahrheit freuen kannst, dass dir Freude zukommt, weil Freude die Fülle ist im Angesicht des Herrn, dann hast du ein Problem. Und weißt du, eigentlich wäre dieses Ersatzfreude suchen gar nicht notwendig, denn das Wort sagt ganz klar in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes, das Reich Gottes, der Inbegriff dessen, worin wir uns befinden. Wir sind Bürger des Königreiches Gottes. Amen. Amen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das heißt, es besteht weder in Speise noch in Trinkgeboten. Sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Hier hast du eine weitere Qualifikation dieser Freude. Es ist Freude im Heiligen Geist. Nun, wir reden ja von der Frucht des Geistes heute Morgen, Freude. Aber mit der Frucht des Geistes ist, wie du dich erinnerst, nicht unbedingt die Frucht des Heiligen Geistes direkt gemeint, sondern die Frucht deines eigenen Geistes. Nichtsdestotrotz hat der Heilige Geist natürlich etwas damit zu tun, denn du könntest diese Frucht aus deinem Geist nicht hervorbringen, wenn nicht der Heilige Geist in deinem Geist wohnen würde. Stimmt's? Aber hier heißt es, dass das Königreich Gottes darin besteht, dass Freude im Heiligen Geist ist. Wenn irgendwo das Reich Gottes gebaut wird, wenn irgendwo das Königreich Gottes verkündigt wird, dann sollte diese Verkündigung, dann sollte dieses Bauen des Reiches Gottes immer auch mit Freude verbunden sein. Hüte dich vor sauertöpfischen Predigern, die immer nur eine ernste, würdige, saure, ärgerliche Miene aufsetzen. Das ist ein Grund, warum wir manchmal hier viel lachen. Das ist ein Grund, warum ich manchmal Spaß mache während den Predigten. Weißt du, weil wenn Gott ein Gott der Freude ist, wenn Gott gesagt hat, dass das Königreich Gottes in Freude besteht, unter anderem im Heiligen Geist, dann haben wir doch einen Grund, uns zu freuen. Wir sollen nicht bierernst sein. Wir müssen schon würdig sein. Amen. Deswegen heißt es Freude im Heiligen Geist. Aber da ist eine große Spannbreite, eine große Palette an Möglichkeiten vorhanden, wie du Freude zum Ausdruck bringen kannst als Kind Gottes. Sie freut sich aber der Wahrheit. Hast du dich schon mal gefreut darüber, dass du die Wahrheit gefunden hast? Sie freut sich der Wahrheit. Nun, der Herr ist ja bekanntlich die Wahrheit. Das korrespondiert mit einer bekannten Schriftstelle in Nehemia 8, Vers 10. Nehemia 8, Vers 10. Hier heißt es, und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen. Und trinkt süße Getränke. Was für eine Aufforderung. Ja. Mit anderen Worten, geht beim Heimweg zu McDonald's. Und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz oder eure Stärke. Nun, wie wir wissen, ist der Herr die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir uns also am Herrn freuen, dann tun wir genau das, was in Nehemia 8, Vers 10 steht. Wir freuen uns der Wahrheit. Wir freuen uns der Wahrheit, wenn wir uns über den Herrn freuen. Ich kann mich erinnern, wo ich ein junger Christ war, da gab es viele, jedes Jahr gab es mindestens eine Zeltevangelisation hier in der Stadt oder irgendwo in der Nähe von Schaffhausen. Und ich bin da immer hingegangen, wie wenn ich noch nicht bekehrt gewesen wäre. Aber man ist da eigentlich einfach hingegangen. Und eigentlich war es so, dass der größte Teil des Publikums bei diesen Zeltevangelisationen sowieso aus Gläubigen bestand. Ja? Und ein Aufruf, den der Evangelist immer gemacht hat, nebst dem Aufruf zur Bekehrung war, hast du die Freude deines Heils verloren, dann komm nach vorn. Hast du die Freude an der Wahrheit verloren, hast du die Freude an Jesus verloren, dann komm nach vorn, erneuere diese Freude deines Heils. Weißt du, wenn du das Heil in Christus gefunden hast, hast du allen Grund, dich zu freuen. Und das ist eine Freude, die nicht irgendwann wieder aufhört, die nicht irgendwie sang- und klanglos sich im Sand verläuft. Sondern das ist eine Freude, die du immer wieder neu haben kannst, die du immer wieder neu finden kannst, die du immer wieder neu auch brauchst. Denn das Christenleben, meine Lieben, kann zu einer mühsamen Angelegenheit werden, wenn du es ohne Freude tust. Wenn du versuchst, als Christ ohne Freude zu leben, dann auweia. Erstens wirst du schwer zu ertragen sein für andere. Und du wirst auch für dich selbst schwer zu ertragen sein. Du wirst dich fragen, warum macht das überhaupt? Hey? Ich könnte viel mehr Spaß haben, ich könnte viel mehr Freude haben, draußen in der Welt, irgendwo im Ausgang, etc., etc. Na, erstens weißt du, dass es nicht wirklich so ist. Und zweitens, hol dir die Freude an deinem Heil zurück. Hol dir die Freude an der Wahrheit zurück. Nun, manchmal ist das etwas, wo wir drum ringen müssen. Manchmal ist das etwas, was wir uns neu erarbeiten müssen. Und das ist auch der nächste Punkt, zu dem ich hier komme. Wir freuen uns der Wahrheit. Die Liebe freut sich der Wahrheit. Was ist die Wahrheit noch? Die Wahrheit ist eben nicht nur in Anführungszeichen der Herr, sondern der Herr ist auch das Wort. Die Wahrheit ist auch das Wort. Johannes 17, Vers 17. Hier sagt Jesus selbst, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wenn wir uns also der Wahrheit freuen wollen, dann müssen wir uns an seinem Wort freuen. Amen. Siehst du, hier kommt die Freude her. Das ist die Quelle unserer Freude. Wir freuen uns der Wahrheit, sprich seines Wortes. Wann hast du dich das letzte Mal über sein Wort gefreut? Gestern, Amen, Halleluja. Warum nicht heute Morgen, Dodo? Erwischt, keine stille Zeit gemacht heute Morgen. Sein Wort ist mir eine stetige Quelle der Freude. Halleluja, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue, wenn ich wieder einmal eine Wahrheit entdecke im Wort Gottes, die ich bisher noch nicht erkannt hatte. Dann freue ich mich der Wahrheit. Halleluja, das Wort ist für mich eine Quelle der Freude geworden. Und weißt du, das Gute daran ist, es ist eine immer verfügbare Quelle. Manche Leute machen den Fehler, manche Christen sagen, weißt du, ich freue mich in der Gegenwart des Herrn. Nun gut, natürlich ist der Herr immer da, aber spürst du ihn auch immer gleich? Nein. Du wirst ein schweres Leben haben als Christ, wenn du dich immer nur dann freust, wenn die manifeste Gegenwart Gottes in den Saal rollt. Ja? Oh, hoffentlich haben wir mal wieder eine von diesen Herrlichkeitsveranstaltungen, wo die manifeste Gegenwart Gottes so stark spürbar ist, dass wir alle nur noch schütteln und zittern und auf dem Boden liegen. Dann kann ich mich wieder freuen. Da wirst du vielleicht lange warten müssen. Weißt du, die manifeste Herrlichkeit Gottes, die manifeste Gegenwart Gottes ist nicht immer gleich da. Aber was du immer gleich hast, ist sein Wort. Deswegen muss sein Wort eigentlich die Quelle unserer Freude sein. Psalm 119, Vers 162, merkt ihr diesen Vers? Das ist keine Übertreibung, dieser Psalm hat tatsächlich so viele Verse. 162 sind noch mehr. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Halleluja. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Wenn du das nicht glaubst, wenn dir das komisch vorkommt, wenn du denkst, wie kann man sich über sein Wort freuen, wie jemand, der einen großen Preis gewonnen hat, dann nimm diesen Vers und fang an, ihn zu bekennen. Fang an, deinen Sinn, deinen Verstand, dein Denken zu erneuern, gemäß diesem Vers. Du wirst dich freuen können über das Wort, wie jemand, der große Beute macht, wenn du anfängst, deinen Sinn entsprechend zu erneuern. Das ist nicht etwas, was der natürliche Mensch sagen könnte. Der natürliche Mensch würde vielleicht sagen, ich freue mich über meinen Lottogewinn, wie ein König im Schlaraffenland. Das wäre etwas, wo sich der natürliche Mensch drüber freut. Der geistliche Mensch, und wir reden ja hier vom geistlichen Menschen, wir reden von der Frucht des Geistes. Er sagt, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der große Beute gemacht hat. Halleluja. Wenn du, weißt du, wenn du sein Wort kennst, wenn du sein Wort verstehst, dann verstehst du auch diesen Zusammenhang besser. Denn sein Wort bietet allen Grund dafür und es ist tatsächlich Beute. All das, was wir heute haben und heute sind, ist durch sein Wort hervorgekommen. Alles, was ihr hier seht, diese Gemeinderäume, die Ausstattung dieser Räume, dass es uns gut geht als Gemeinde, dass wir mehr als genug Finanzen haben, all das ist ein Produkt seines Wortes. All das ist die Beute, die wir eingefahren haben, weil wir sein Wort glauben, weil wir uns an sein Wort freuen, weil wir sein Wort proklamieren. Na, wir so ein Wort aussprechen, auch in die unsichtbare Welt hinein. Na, wir sagen, nein, die sichtbaren Umstände interessieren uns erst in zweiter Linie. Uns interessiert, was sein Wort sagt. Und wenn sein Wort sagt, wir sind gesegnet, wenn sein Wort sagt, wir sind reich, wenn sein Wort sagt, wir sind das Haupt und nicht der Schwanz, dann wird es so sein. Das ist die Beute, die du bekommen wirst, wenn du dich an seinem Wort freust. Halleluja. Noch ein weiterer Effekt ist mit der Freude am Wort verbunden. Johannes 8, Vers 32. Johannes 8, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Du könntest hier in Klammer einfügen. Und ihr werdet die Wahrheit des Wortes erkennen. Oder die Wahrheit, die im Wort enthalten ist, erkennen. Und die Wahrheit des Wortes wird euch frei machen. Halleluja. Freiheit ist ebenfalls Grund zur Freude. Weißt du, wir proklamieren hier nicht, ja, freu dich einfach im Glauben, oder? Du hast keinen Grund dafür, es ist, alles läuft schief, die Umstände schlagen über dir zusammen, der Dreck steht dir bis zum Hals, ja? Und dann sagen wir trotzdem, freu dich im Glauben. Nein, du hast Grund, dich zu freuen. Denn wenn du sein Wort hast und dich an seinem Wort freust, dann wird die Wahrheit des Wortes dich frei machen. Und dann hast du einen Grund zur Freude. Ganz real. Ganz real. Wovon wird die Wahrheit dich frei machen? Nun, von allem, was nicht göttlich ist. Die Wahrheit des Wortes wird dich von allem befreien, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Nicht nur von Dämonen, nicht nur von alten Bindungen und Abhängigkeiten, nicht nur von diesen Dingen wird das Wort dich frei machen. Die Wahrheit dich frei machen, sondern von allem, was nicht mit dem Wort übereinstimmt. Bist du gebunden an Armut? Bist du gebunden an Krankheit? Das Wort wird dich auch davon frei machen. Das Wort kann nicht anders. Es macht dich von allem frei, das nicht zum Wort gehört. Und dann hast du allen Grund zur Freude, im Sichtbaren, im Realen. Wisst ihr, diese Dinge sind nicht so abstrakt, wie sie manchmal aussehen, sondern sie sind sehr konkret. Du musst dich nur auf das Abenteuer einlassen, sagen, okay, ich beziehe meine Freude von jetzt an aus dem Wort. Ich freue mich der Wahrheit und nicht mehr der Unwahrheit. Ohne Freude keine Kraft. Punkt 3 meiner Predigt. Nun, viele Christen meinen, sie könnten sich ein Leben ohne Freude leisten. Ich möchte nicht wissen, wie viele Christen denken, ja, ich habe keinen Grund zur Freude, also muss ich mich auch nicht freuen. Es wird auch ohne irgendwie gehen, der Herr trägt meine Lasten, der Herr trägt meine Sorgen. Der Herr wird schon dafür sorgen, dass ich nicht untergehe. Nun, natürlich wird er das. Aber der Pfad wird anstrengend werden, wenn du versuchst, ohne Freude das Leben als Christ zu führen. Beachte, dass Paulus diese Frucht des Geistes an zweiter Stelle nennt, gleich nach der Liebe. Ist das nicht erstaunlich? Und ich glaube schon, dass diese Abfolge dort etwas über den Rang dieser Eigenschaften oder dieser Produkte aussagt. Liebe kommt an erster Stelle. Dazu können wir alle Amen sagen, Halleluja, danke für die Liebe. Ja? Aber dann kommt gleich Freude. Damit haben manche mehr Mühe. Die Liebe, das kann ich akzeptieren. Ja. Die großen drei, es bleiben aber Glaube, Liebe, Hoffnung. Hoffnung, Liebe, Liebe, Glaube, Hoffnung. Ich weiß nicht mal die Reihenfolge. Aber was ist mit Freude? Da tun sich manche schwer. Rodney Howard Brown hat immer gesagt, manche Leute sehen so aus, wie wenn sie in Zitronensaft getauft worden wären. Lass uns noch einmal zu Nehemia 8, Vers 10 zurückkommen, um diesen Zusammenhang zwischen Kraft und Freude zu verstehen. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz, wie es hier in der Elberfelder heißt. Und das ist auch korrekt übersetzt. Das Wort hier im Hebräischen ist eigentlich ein Wort, das eine Schutzburg beschreibt. Einen Schutzwall, etwas, wo wir uns zurückziehen können, wenn ein Angriff droht. Die Freude am Herrn ist also unser Schutz und in diesem Sinne, weil sie uns Schutz bietet, auch unsere Kraft. Du kannst deine Kräfte sammeln, du wirst dich stark fühlen, wenn du weißt, ich bin in Sicherheit. Deswegen übersetzen manche Übersetzungen hier auch mit die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Nun, in der englischen Bibel heißt es hier nicht die Freude am Herrn, sondern die Freude des Herrn. Die Freude des Herrn. Das weist darauf hin, dass diese Freude nicht einfach irgendwo im luftleeren Raum herumschwebt, dass sie nicht irgendwie zwar aus dem Himmel kommt, aber Gott selbst ist davon ausgenommen, sondern es zeigt uns, dass diese Freude etwas ist, das Gott selbst hat. Gott selbst hat Freude. Gott selbst lebt in einer Umgebung von Freude. Weißt du, im Himmel werden keine traurigen Tage geschoben. Im Himmel gibt es keine Blue Days. Amen. Amen. Im Himmel gibt es keine Trübsal. Manche haben diese falsche Vorstellung, weil sie die Offenbarung gelesen haben und das, was sie da lesen, falsch verstanden haben. Aber Gott freut sich. Gott ist nicht, manche, bitte vergeb mir, aber ich muss es wieder einmal zitieren. Ich habe nach dem Tsunami, habe ich eine E-Mail gekriegt mit einem Text und da ist von den Tränen Gottes die Rede. Weißt du, ich habe schon mal von den Tränen Allahs gehört und ich glaube, er hat einen Grund zu heulen. Aber unser Gott, da gibt es keine Tränen. Hallo. Freude, die Fülle, ist vor seinem Angesicht. Gott hat nicht verschiedene Launen, verschiedene Stimmungen. Weißt du, und der Erzengel Michael muss jedes Mal erst anklopfen und dann gut hören. Ist Gott heute gut aufgelegt? Hat Gott heute gute Laune? Oder hat er gerade wieder mal Trübsal? Hat er wieder einen seiner melancholischen Tage heute? trauert er wieder einmal darüber, dass ein Drittel der Engel abgefallen ist. Nein, Gott freut sich. Trotzdem. 1. Chronik 16, Vers 27. Hier ist ein Vers, wo genau dasselbe Wort für Freude vorkommt, wie in Nehemia 8, Vers 10. Dasselbe Wort, hebräische Wort für Freude, kommt hier vor. 1. Chronik 16, Vers 27. Und zugleich ist es auch die einzige Stelle im Alten Testament, wo genau dieses Wort für Freude nochmals vorkommt. Hier heißt es: Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Kraft und Freude in seiner Stätte. Halleluja. Wo sind Kraft und Freude? In seiner Stätte. Nun, was ist seine Stätte? Das ist der Ort, wo Gott wohnt. Das ist der Ort, wo er sich aufhält. Wenn du in seine Gegenwart kommst, dann sind dort Kraft und Freude. Und zwar in dieser Kombination. Und auch in dieser Abhängigkeit zueinander. Du kannst nicht einfach die Kraft nehmen, ja, Halleluja für die Kraft, aber die Freude willst du ausklammern. Nein, das geht nicht. Du wirst die Kraft Gottes nicht erfahren. Du wirst sie nicht ausleben können, so wie du gerne möchtest, wenn du die Freude ausklammerst. Das hilft uns auch, folgende Schriftstelle zu verstehen. Folgende Schriftstelle ist Jakobus 1, Vers 2. Für die, die es nicht gewusst haben. Jakobus 1, Vers 2. Seid ihr noch da?
Amen.
Halleluja. Die Amerikaner sagen immer, I preached myself happy. Das ist bereits geschehen bei mir. I preached myself happy. Halleluja. Also mir geht's gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht's gut. Ich freue mich im Herrn. Ich freue mich seiner Wahrheit. Ich muss das Ganze hier ein bisschen auflockern, weil manche schauen immer noch so aus, als wenn sie in Zitronensaft getauft wurden. Hallo, legt die alten Trauergeister ab. Sie haben nichts mehr zu suchen in deinem Leben. Trauergeister müssen weichen, gerade jetzt. Im Namen Jesus. No more blue days. Du wirst nie wieder singen können, I don't like Mondays. Nein, du wirst die Montage mögen. Halleluja. Weil es der Tag nach dem Gottesdienst ist. Nicht der Tag nach der Katastrophe, sondern der Tag nach der großen Auferbauung. Jakobus 1, Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Nun, das ist eine Schriftstelle, wo manche von uns Mühe haben damit. Jakobus, bitte? Wie meinst du das? Ich soll es für Freude halten, wenn ich in Probleme gerate, wenn ich in Anfechtungen gerate, wenn die Probleme mir bis zum Hals stehen, dann soll ich das für Freude halten? Das musst du mir genauer erklären. Jakobus beschreibt hier sicherlich eine Situation, in der die Gläubigen Kraft brauchten. Und manche hätten wohl gesagt, wozu brauchen wir Freude? Wir brauchen Kraft. Doch Jakobus nennt die Freude als ein Grundelement, das uns zum Sieg verhelfen wird. Weißt du, warum er sagt, haltet es für Freude? Weil er weiß, mit der Freude kommt die Kraft. Mit der Freude kommt der Sieg. Ja? Jakobus sagt das nicht, weil er sagt, ja, wisst ihr, wir sind jetzt religiös geworden. Wir freuen uns jetzt über Sachen, wo man sich eigentlich nicht darüber freut. Nur damit man uns unterscheidet von allen anderen. Oder? Nein, sondern Jakobus sagt das, weil er weiß, damit verbunden ist die Kraft zu überwinden.
Amen.
Halleluja, bist du noch da? Willst du überwinden, wenn du in mancherlei Versuchungen gerätst, wenn du in mancherlei Anfechtungen, Prüfungen, Probleme, Zwangslagen, Drucksituationen gerätst? Was tust du dann normalerweise? Du ärgerst dich, du bist traurig, es geht dir nicht gut. Das Gegenmittel ist die Freude.
Amen.
Halleluja. Also jemand hat einmal gesagt, wenn du dich freust, mitten in solchen Umständen, mitten in einer solchen Situation, dann weiß der Teufel nicht, dass er mit seinen Anschlägen zum Ziel kommt. Beziehungsweise er kommt dann natürlich auch nicht zum Ziel. Er denkt dann, hey, passiert ja gar nichts. Ich fahre ein Geschütz schwerer als das andere, fahre ich hier auf. Und der lacht immer noch. Der freut sich immer noch. Es scheint so, wie wenn ich diese Waffen einer Überholung unterziehen muss. Ich muss wahrscheinlich die Kanonenrohre mal wieder fegen hier. Die freuen sich. Wenn du hingegen reagierst in der Art und Weise, wie er es erwartet, dann ziehst du damit auch den Rest des Geschützes auf dich. Dann wirst du die Angriffe nicht so schnell wieder loswerden. Das Wort für haltet hier ist das Verb hegeomai. Und es bedeutet einerseits nach eingehendem Nachdenken zu einer Meinung oder Überzeugung gelangen. Jakobus sagt mit anderen Worten, schau dir deine Situation genau an. Ja, du musst ja nicht blauäugig sein, musst ja nicht naiv sein. Ja, jetzt lachen wir einmal, bricht alles zusammen, aber ich lache. Nein, nicht auf diese Art und Weise. Sondern du schaust dir genau an, in welchen Umständen du bist. Du kannst eine Liste aufstellen, du kannst eine Art Buchhaltung führen. Weißt du, was du dann tust? Dann nimmst du diese Misslichkeiten, dann nimmst du diese Zwangslagen, diese Drucksituation und fügst sie nicht auf der Soll-Seite ein, sondern auf der Haben-Seite. Haben. Ich habe Grund zur Freude. Haben. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Habe Grund zur Freude. Halleluja. Du hast Grund zur Freude, wenn du in mancherlei Anfechtung gerätst. Warum? Weil du dann die Befreiung Gottes erfahren wirst. Du wirst seine Kraft erleben, die kommt, wenn du dich freust. Dann hat dieses Wort aber noch eine andere Bedeutung. Es bedeutet nämlich auch ein Leiter, ein Vorsteher, ein Anführer oder Befehlshaber sein und darum vorangehen. Seid Anführer in der Freude, Brüder, wenn ihr. Stell dir vor, ich meine, wenn du auch nur im geringsten Maß irgendwo eine Leitungsaufgabe übernehmen möchtest im Leib Christi, dann gewöhn dir jetzt schon an, dich dann zu freuen, wenn alle anderen ein langes Gesicht ziehen. Dich dann zu freuen, wenn es nicht so aussieht, wie wenn es Grund zur Freude gäbe. Dann fang an damit. Geh voran. Sei ein Anführer in der Freude. Sei ein Vorbild in der Freude, an dem andere sich orientieren können. Wisst ihr, ich habe schon erlebt, dass vor dem Gottesdienst Leute zu mir kamen und gesagt, Pastor, dies und jenes funktioniert nicht. Und ich hatte den Eindruck, sie erwarten, dass ich mit ihnen jetzt jammere. Aber weißt du was, das werde ich nicht tun. Denn wenn ich das auch noch tue, dann kann ich sicher sein, dass die Dinge nicht mehr funktionieren. Ich will ein Anführer sein, ein Vorbild in der Freude. Du könntest sagen, ein geistlicher Cheerleader. Wisst ihr, was ein Cheerleader ist? Vor allem bei den Amerikanern ist das gang und gäbe, dass bei jeder sportlichen Veranstaltung irgendwelche mehr oder weniger leicht geschürzten Mädels daherkommen und so Hula-Hula-Tänze machen. Oder? Cheerleading. Cheerleading. Ich finde es sehr fragwürdig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil das sind wirklich sexuelle Reize auch, die da ausgestrahlt werden. Das muss nicht sein. Ich weiß nicht, also mich würde das ablenken, wenn ich Sport treibe. Ja, es muss nicht sein. Aber das Prinzip des Cheerleadings, das kannst du sehr wohl übernehmen. Nämlich Dinge zu tun, damit andere angefeuert werden, damit andere Freude bekommen, damit andere in der Freude vorangehen, damit andere dir nachfolgen in der Freude. Halleluja! Wir werden den Sieg erlangen. Preis dem Herrn. Halleluja! Wir freuen uns. Glory! Ein Qualifikationsmerkmal für geistliche Leiter ist genau das. Kann er sich freuen? Kann sie sich freuen? Auch wenn es mal nicht so gut läuft. Oder sieht jeder immer sofort, wie es ihm oder ihr geht? Wenn du dich disqualifizieren willst für geistliche Leiterschaft, dann komm jeden Sonntag in die Gemeinde und man sieht dir schon 10 Meter gegen den Nebel an, wie es dir heute geht. Nämlich schlecht. Musst du gar nicht damit rechnen, dass ich dich für irgendetwas ansprechen werde. Wenn du das wirklich willst, dann okay, geh weiter in diese Richtung. Wenn du dich aber qualifizieren möchtest für geistliche Leiterschaft, dann lass dir nicht ansehen, wie es dir geht. Dann habe ein Lächeln auf dem Gesicht, auch wenn zu Hause gerade der Kühlschrank ausgestiegen ist, der Auspuff unterwegs auf die Straße gekracht ist und die Kupplung heult. Amen. Denn du wirst keine Kraft haben, diese Dinge zu beheben, wenn du dich nicht freust. Freude ist eine Entscheidung. Ausgehend von dieser Stelle im Jakobusbrief hier, könnte man auch die Wahrheit herleiten, dass Freude manchmal eine Entscheidung ist. Gut, ich meine, wir reden von der Frucht des Geistes. Ihr denkt vielleicht genauso, wie ich geredet habe über die Liebe, dass sie ein natürliches Produkt unseres Geistes, unseres wiedergeborenen Geistes ist. So müsste es doch auch mit der Freude sein. Hey, müsste es doch ganz normal sein, dass ich mich freuen kann in allen möglichen Zwangslagen und Drucksituationen. Aber beachte, Jakobus sagt nicht, Brüder, wenn ihr in alle möglichen Anfechtungen geratet, ist es doch selbstverständlich, dass ihr euch freut, oder? Fragezeichen. Nein. Das schreibt er nicht, sondern er schreibt, haltet es für Freude. Trefft eine Entscheidung, euch zu freuen. Ich möchte eine Schriftstelle vorlesen aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 5, die Verse 11 und 12. Hier sagt Jesus, er hat eigentlich damit schon angefangen, ja, Jakobus hat es nur von ihm übernommen, ein bisschen umformuliert. Jakobus war ja der Bruder des Herrn, bei ihm findest du besonders viele Anleihen, in Anführungszeichen, bei Jesus. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Glückselig seid ihr, wenn das geschieht. Herr, ich habe mir ein anderes Leben vorgestellt. Herr, ich habe mir den Begriff glückselig ein wenig anders vorgestellt. Glückselig seid ihr, wenn alle euch zulaufen. Glückselig seid ihr, wenn die Gemeinde wächst bis zum Platzen. Glückselig seid ihr, wenn alles gut läuft und die Leute euch die Millionen in die Schuhe schieben. Glückselig seid ihr dann. Ja, natürlich auch. Aber Jesus sagt hier, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Ist das ein Grund zur Freude? Sind das Gründe, sich glückselig zu fühlen? Nein, und jetzt kommt's. Vers 12. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Freut euch und jubelt. Diese Formulierung steht im Griechischen im Imperativ Präsens. Das heißt, es ist ein Befehl in der Gegenwartsform. Ein Befehl, dem sofort Folge geleistet werden soll. Freut euch und jubelt. Eine Aufforderung. Nicht, ja, es ist ja ganz normal, dass ihr euch freut, sondern ihr müsst eine Entscheidung treffen. Immer wenn dir jemand einen Befehl gibt, der dir nicht in den Kram passt, wo du einen Moment lang überlegen musst, soll ich diesen Befehl wirklich ausführen? Dann braucht es eine Entscheidung. Und diese Entscheidung sollte sein, ja, ich werde den Befehl ausführen. Auch wenn es mir nicht drum ist. Das ist, meine Lieben, ein Grund, warum ich jedem eigentlich raten würde, wenn du irgendwie kannst und wenn sie dich nehmen, dann geh ins Militär. Dann absolviere die Rekrutenschule. Weil dort lernst du solche Sachen. Und zum Teil sind diese Dinge sehr schwer zu lernen, woanders. Einfach mal zu gehorchen, was jemand gesagt hat. Einfach mal etwas zu tun, nur weil jemand einen Befehl gegeben hat, nur. Weißt du, wenn du es dort gelernt hast, wirst du es auch Gott gegenüber besser kennen. Weil ich habe Neuigkeiten für euch. Gott wird uns manchmal Dinge auftragen, die wir nicht verstehen. Gott wird manchmal Dinge von uns fordern, dass wir sie tun, wo wir denken, hey, das ist doch absurd. Warum soll ich mich freuen, wenn ich verfolgt werde? Warum soll ich freuen und jubeln, wenn man schlecht über mich redet? Da sagt dein Verstand, hör, Befehlsverweigerung, diesem Befehl komme ich nicht nach. Wenn du es trainiert hast, wirst du es besser können, auch in solchen Situationen. Es gibt weitere Stellen, wo die Aufforderung, sich zu freuen, genau im selben Zusammenhang, nämlich im Imperativ Präsens, auftaucht. 2. Korinther 13, Vers 11. 2. Korinther 13, Vers 11. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Ausrufezeichen. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Freut euch, es ist eine Aufforderung, es ist ein Befehl in der Gegenwartsform. Für heute, könntest du sagen. Philipper 2, Vers 18. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Siehst du, er wollte nicht gern allein sein. Paulus war nicht gern allein. Er hatte Mühe, wenn er sich freute und andere Trübsal blasen wollten. Deswegen sagt er, und freut euch mit mir. Wenn ihr euch schon nicht um euretwillen freuen wollt oder um des Herrn willen, dann freut euch wenigstens mit mir zusammen. Das ist auch eine Kunst, die viele neu lernen müssen. Dass du nicht mit deiner schlechten Laune anderen die Freude verdirbst. Dass du nicht meinst, wenn es mir schlecht geht, muss es allen anderen auch schlecht gehen. Diese Kunst hatte ich eine Zeit lang kultiviert. Als junger Mann, bereits Christ, hatte ich diese Kunst kultiviert. Wenn es mir schlecht ging, dann musste es allen anderen auch schlecht gehen. Wer bist du, dass du dich freust, obwohl es mir schlecht geht? Und mit solchen Leuten ist es schwer auszukommen. Du erinnerst dich, wir haben gesagt und herausgefunden, die Frucht des Geistes ist insbesondere auch dazu da, damit du ein erträglicherer Zeitgenosse wirst. Philipper 3, Vers 1. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Freut euch im Herrn. Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und auch hier wieder, Imperativ, Präsenz. Wir müssen uns entscheiden dafür. Es ist eine Entscheidung, die bei uns liegt. Freut euch. Und abermals sage ich euch, freut euch. Philipper 4, Vers 4 kannst du dir gut merken. Jemand hat das mal so gebracht, eine Art Eselsbrücke. Philipper 4, Vers 4. Bringt einen so schon fast zum Lachen, stimmt's? 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Freut euch alle Zeit. Wie viel Zeit? Nur wenn es gerade besonders gut läuft? Alle Zeit. Zum Schluss dieser Predigt möchte ich einen Punkt ansprechen, den ich übertitelt habe mit Durchbruch zur Freude. Mir ist bewusst, dass es Menschen gibt, wahrscheinlich auch hier unter uns, die eine lange Geschichte von Depression und Melancholie haben. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich war der Weltmeister darin. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Ich war ein Weltmeister darin, melancholische Stimmungen zu kultivieren, melancholische Stimmungen auszuleben. Wisst ihr, ich war Künstler und ein großer Teil der Kunst lebt genau von dieser Atmosphäre. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber es ist leider so. Ein großer Teil der Kunst lebt von dieser Atmosphäre, Melancholie. Und leider muss ich sagen, wenn ich so ins zeitgenössische, christliche Rock- und Popmusiklager gehe, ich bin schon wieder bei der Musik angekommen, dann ist sehr vieles davon sehr traurig, sehr melancholisch. Nicht unbedingt von dem, was gesungen wird, aber von dem, wie es gesungen wird. Achte dich mal, kauf dir mal die aktuellen Rock- und Pop-CDs aus dem christlichen Lager. Da ist die Melancholie der Welt, hat sich da reingeschlichen. In der Meinung, dass diese Musik halt den Menschen gefällt, ihre Stimmungen wiedergibt, widerspiegelt, hat man da eine Form übernommen, die nicht zu dem passt, was wir als Inhalt haben. Wir haben eine Botschaft der Freude. Paulus hat gesagt, die Traurigkeit der Welt bewirkt Tod. Die Traurigkeit der Welt bewirkt Tod, hat Paulus gesagt. Die Freude des Herrn ist unsere Kraft. Psalm 30, Vers 12, wenn du in dieser Situation bist, wenn du sagst, Pastor Manfred, ich habe eine lange Geschichte von Melancholie und Depression, ich weiß nicht, wie ich herauskommen kann. Das Wort Freude ist für mich ein absolutes Fremdwort. Ich möchte gleich für dich beten, aber lass mich dir noch zwei Schriftstellen geben, denn auch dafür ist vorgesorgt worden von Gottes Seite her. Es ist ihm nicht egal, er möchte, dass du frei wirst. Psalm 30, Vers 12. Hier sagt der Schreiber, meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt. Mein Sacktuch hast du gelöst und mit Freude mich umgürtet. Manche Leute sind so mit dem Sacktuch verwachsen, dass es der Hilfe des Herrn bedarf, damit du frei werden kannst, damit die Wehklage von dir weicht und in Reigen verwandelt wird, damit du mit Freude umgürtet werden kannst. Lass heute den Tag sein, wo genau dies geschehen soll in deinem Leben. Jesaja 61, Vers 3. Den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Das sind Dinge, die der Herr für dich tut. Das sind Dinge, die der Herr in deinem Leben bewirkt. Dass er dir Lobgesang gibt, statt eines traurigen Geistes. Er hat aber seinen Teil eigentlich schon getan, du musst ihn nur empfangen. Aber er ist gerne bereit, dich heute freizusetzen. Du hast die Wahrheit heute gehört. Die Wahrheit ist, freue dich alle Zeit. Die Wahrheit ist, freue dich im Herrn. Die Wahrheit ist, dein Geist möchte eigentlich diese Frucht der Freude hervorbringen. Jetzt sag du ja dazu. Greif zu. Entwickle eine Plantage. Setze eine Plantage an in deinem geistlichen Garten mit Freude. Wisst ihr, manchmal ist es so, diese Frucht des Geistes, wir können uns frei entscheiden, ob wir diese Frucht kultivieren wollen, ob wir sie anbauen wollen oder nicht. Manche Christen haben Teile der Frucht des Geistes. Sie haben zum Beispiel Geduld. Sie haben vielleicht Liebe, aber sie haben keine Freude. Sie haben vielleicht die letzte Frucht des Geistes, Enthaltsamkeit, aber sie haben keine Freude. Das kann sein. Weißt du, was du dann tun musst? Du musst geistlich gesprochen ein neues Gewächshaus aufbauen, ein Feld anlegen und anfangen, diese Frucht zu kultivieren.